Michael und Dominik, die Experten der Nullnummern, podcasten überall und immer gern. Mangel an Expertise, das ist kein Wunder. Hochwertigen Bullshit, den bringen sie in Schwung. Bullshit-Experten, sie labern nur Dünnschiss. Viel zu sagen, haben sie nicht einmal nix. Michael und Dominik, sie fordern sich gegenseitig mit Rätseln und Witzen, sie sind höchst erfreulich. Der eine spricht von Nonsens, der andere von Daten. Noch keiner von beiden kann etwas wirklich erklären. Sie reden und reden, ohne es zu beweisen. Am Ende bleibt nur ihr Bullshit übrig.
Herzlich willkommen zum Lieblingspodcast. Hauptsächlich geht's hier um Krankenstände. Na, natürlich, heute eine Jubiläumsfolge, Folge 14.
40.
Jetzt fangen wir schon gut an. Hallo Michael.
Servus Dominik. Wie du hast es schon super gesagt, was ist der größte Freund von einem ambitionierten Hobby-Podcast-Projekt? Es ist nicht die Technik, es ist nicht der Vater Staat.
Es ist einfach nur der eigene Körper.
Es ist der eigene Körper oder der für die Kinder.
Ja, in verzögerter Form, der von die Kinder dann, ja.
Ich bin jetzt echt schon verzweifelt, weil jetzt habe ich überlegt, Anfang November. Jetzt ist schon Mitte November.
Ja, kann man schon sagen.
Anfang Mitte November. Und das erste Mal war ich zwei Wochen oder eine Woche krank im August in meinem Urlaub. Mhm. Dann war ich 3,5 Wochen so halbwegs gesund. Dann bin ich Anfang Oktober ziemlich krank gewesen. Dann war ich eine Woche rekonvaleszent, dann ist es eine Woche immer schlechter geworden. Und jetzt war ich wieder 2 Wochen krank. Und ich arbeite Mitte letzter Woche wieder, aber ich bin noch immer ein gutes Stück weg von gesund.
Arg. Na, wir haben Mitte Oktober Kindergartenstart gehabt und ich habe mich nicht darauf eingestellt, es wird sofort gleich mal nach ein paar Tagen wird irgendwo ein Husten, ein Schnupfen sein und dann wird das übergreifen auf uns. War eigentlich dann nicht so. Es waren dann Herbstferien und dann letzte Wochen, glaube ich, noch 2 oder 3 Tage Kindergarten. Ist dann heimgekommen und hat ein bisschen Huschen gehabt, ein bisschen erhöhte Temperatur und dann hat sie eine Kehlkopfentzündung gehabt. Richtig, was schier ist.
Das tut gescheit weh, mich.
Sie hat bis gestern noch 40 Grad Fieber gehabt und noch immer nicht die volle Stimme, aber heute war sie den ganzen Tag eigentlich wieder fit. Ja, morgen kann sie endlich wieder in den Kindergarten gehen. Morgen ist ein Laternenfest, auf das gefällt sie schon recht.
Klar.
Aber dafür fängt jetzt die zweite zum Auffiefieber an.
Nein.
Und ich hoffe, dass das Kehlkopfding, ich habe geschaut, es ist eher so zwischen 2 und 6, dass das die Kleine noch nicht erwischt. Und ich hoffe, dass da nichts auf uns überspringt, weil es ist eh schon grindig genug, wenn die Kleinen so schier krank sind und arm sind und die ganze Zeit umsorgt werden müssen, dass es ihnen gut geht, dass sie möglichst wenig vom Kranksein mitkriegen. Aber wenn es dann zeitgleich du auch noch krank bist und die Kleinen meistens schneller wieder fit werden, dann wird es richtig anstrengend.
Du sagst es gerade. Ich meine, wenn die Kleinen krank sind und du krank bist, dann geht es ja noch, weil dann schlafen sie trotzdem relativ viel.
Ja.
Aber wenn die Kleinen wieder voll gesund sind und die ganze Energie raus muss und du bist einfach nur fucking am Arsch.
Ja, weil das so ein Übergang ist, weil, ich meine, sie schlafen eh, aber trotzdem in der Nacht ist das ein sehr unrunder Schlaf. Zum Beispiel die Nacht bin ich 1000 Mal munter geworden und wenn sie das jetzt umschlagt, dass die gesund sind und dann ich krank bin, Ich glaube, dann ist Arbeiten einfach weniger anstrengend, wie daheim sein.
Ja, es wollen wir, sagen wir einfach, wie es ist. Wir wollen es einfach nicht.
Nein, ich weiß nicht, was sich da die Mutter Natur denkt hat,
ja,
dass das so funktioniert.
Aber, Entschuldigung, aber nur, dass sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der treuen Natur nicht wandern. Warum die Folge wieder verzögert rausgekommen ist. Es war zuerst war ich krank, dann wollten wir es am Freitag aufnehmen und am Freitag um 17 Uhr schäbert mein Telefon und ich habe nur zu Dominik gesagt, okay, was ist passiert? Ich habe gar nicht gesagt, hallo. Und er hat gesagt, beide Kinder sind krank. Und ich habe gesagt, alles klar, schau, dass gesund werden.
Ja, nein, es ist anstrengend, gerade am Abend, wenn ich dann die Ella zum Beispiel auch lasse, das
Nein, das geht nicht.
Geht absolut nicht.
Nein. Da muss man dann. Und ich glaube, dass es bei unseren Patreons jeder versteht, dass da das einmal Vorrang hat, wenn die Grippewelle durchfetzt. Dafür sind wir jetzt hoffentlich so durchimmunisiert, mit zwar, dass wir die nächsten Sekunden nicht mehr krank werden.
Das Praktische ist auch, dass wir gerade so einen unregelmäßigen Rhythmus haben, dass erstens eh keiner checkt, wann jetzt die nächste Folge rauskommt. Und ja, dann für jeden einfach eine Überraschung ist.
Wie Weihnachten.
wir haben ja eine zweite Sibilierung auch noch gehabt. Ich glaube, du bist ja während unserer Abstinenz bist ja öder geworden, oder?
Ja, aber das ist keine Zahl, die jubiläumswürdig ist. Aber ich kann mir heute jetzt mit einem Bandnamen beschreiben.
Was? Sam davor.
Nein, Sam 41 bin ich nicht. Aber es hat ja aus wie sie Blink-182 das erste Mal aufgelöst hat, hat es ja zwei Bands gegeben, die sie daraus gegründet haben. Das eine war Angels und Airwaves und die andere Band war, wo der Travis Barker mitgespielt hat, Plus 44.
Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Alter, was? Wirklich? Plus 44 hast du nie? Was? Angels und Airwaves auch nicht. Ja, okay, weil du einfach der Priester vom Schweinemetal bist. Es ist einfach so. Was rede ich mit dir über Musik?
Kennt sich eh nicht aus.
Verzeihung. Ja, okay. Also, jetzt haben wir mal ein kurzes Update geben aus dem Podcast-Lazarett.
Was hat es denn nur da? Ich
glaub, ja.
Halloween war auf. Gibt es sowas im Graben drinnen bei euch?
Ja, es war Halloween und es waren tatsächlich diesmal ein Haufen Kinder da. Also letztes Jahr hat kein einziges Kind angelegt. Ich weiß nicht, ob es an dem Reh gelegen ist, die sich, was der auf der Garage aufgebrochen und aufgehängt hat. Nein, aber letztes Jahr ist kein einziges Kind gekommen. Da habe ich einen riesen Süßigkeiten-Schüssel gehabt und alles selber fressen müssen.
Ah, scheiße.
Ja, voll. Und heuer war wirklich guter Besuch, ja. Waren ein paar Kinder da.
Bei uns war nicht so viel, aber die Schüssel ist zumindest fast geworden.
Naja, dann passt.
Ich habe dann am selben Abend meinem Bruder Siedeln geholfen. In Münich halt. Und ich glaube, das ist wie andere Wörter wie bei uns. Da ziehen die Horden durch Münich halt und schnabulieren alles weg, was finden können.
Ohne Scheiße, also da sind voll viel unterwegs, oder was?
Richtig viel, wie du gesehen, ja.
Okay. Ja, wahrscheinlich einige schon jenseits der 30.
Not der Alte.
Henkrit, morgen haben sie einen coolen Film im Fernsehen. Ich gehe heute ein wenig was zum Fressen schnurren. Dass wir was für Jockeyschüssel haben. Okay, Franz, geh. Und dann hätten noch einen Speedy-Köller. Ich fände es aber richtig lieb, dass also die Kids, was dann da stehen, ein Süßes oder Saures, und dann sagst, hey, was bist denn du? Bist du ein Löwe? Ich bin ein Werwolf. Ah, okay.
Ich war beinahe aufgemacht. Die hat gesagt, bist du aber eine schöne Prinzessin. Ich bin eine böse Prinzessin.
Was? Eine böse Prinzessin? Sehr geil.
Hat mir getaugt, ja.
Halloween muss grundsätzlich alles besser, oder?
Ja, sie hat so schwarze Augen drin gehabt und Prinzessin-Outfit. Also. Ja, ich glaub, was das war so Fasching und Fasching mit leichten Adaptionen für Halloween.
Ja, das Problem ist, dass deine Menschen natürlich nur spurzklar sind, aber bei uns ist es auch recht nett. Wochen vor Halloween machen wir uns die Kinderfreunde-Gruppe, die Ortsansässige, im Hintergebirge drinnen eine Gruselnacht.
Oh, cool.
Und du kennst ja die Weißenbachbrücke.
Ja.
Und die Weißenbachkapelle, also die Distanz auf der Schotterstraße da rein. Genau, und da müssen sie reingehen, oder da gingen 3-4 Begleiter mit einem Schübekind rein und ja, auf dem Weg lauern halt die eine oder andere Überraschung.
Aha, das ist cool.
Und machen es richtig geil, ja.
Ja, meine hat zu Halloween, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen zu klar, die hat da schon fast geschlafen. Ich glaube, die ersten zwei hat es nur mitgekriegt.
Okay.
Und wir haben am Nachmittag gemeinsam diese Süßigkeiten-Schüssel befüllt. Und irgendwann so spät am Nachmittag ist die ganze Zeit hergekommen: Papa, Papa, darf ich mich als Geist verkleiden? Und ich habe jetzt auch, ich hab allein durchgesucht und habe jetzt keins gefunden und habe ein bisschen rumgeschissen. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, warum willst du ihn verkleiden als Geist? Und sie hat gleich eine Stunde lang gesagt, sie möchte unbedingt der Geist sein. Und dann hat sie gesagt, ja, dann darf ich mal was aus der Schüssel nehmen.
Ma. Aber das war zu. Meine Freundin ist nur Kinder geworden. Oder Jänger. Ja, ist freilich, Kinder. Da hat das ein wenig so angefangen mit dem Halloween-Brauch anscheinend. Also, ich kann mich erinnern, wie ich vor so 10, da war das noch nicht. Also, ich glaube, so bei meinen ersten 16., 17., 18. Geburtstag, da hat das ein bisschen angefangen mit Halloween. Und das passt eh, wenn ich da vielleicht noch 2, 3 Jahre vier denke. Melly ist 10 Jahre jünger wie ich. Das passt schon. Auf jeden Fall sind sie bei ihr in der Siedlung einmal da gegangen und da sind einen Haufen Bauern und alte Jäger und was auch immer. Und die haben das halt alle nicht gekannt und dann steht da so ein Schiebe Kinder, so 10, 12 Kinder, Süßes oder Saures. Und dann so die Frage, ja, was wollt ihr von mir? Ja, das ist ein Brauchtum. Wir kommen und kriegt man Süßigkeiten. Ja, ich habe keine Süßigkeiten. Aber wart's, ich habe eine Forelle gefriert. Die haben so ein Mandy mit eingefrieren Forellen so ein Heimkommen im Kerl. Mama hat sich voll gefreut, wenn uns ein Fisch aus der Brassel gehen.
Ja, wenigstens haben sie keinen Schnaps gekriegt.
Ja, aber es ist, ey, Alter, weißt du, wie geil steht davor? Du rechst dir das einfach und sagst, hey, weißt du was, heuer war mir echt ein Gaudi. Heuer legen wir 30 Forellen zurecht und keiner kriegt jeder Tiefkühlforellen mit.
Ja, ehrlich.
Und wenn ich sage, was ist das? Dann sagst du, das ist ein Bäseforellen. Damit es auch noch schön zu Halloween passt.
Ah, Traum.
Du bist ja auch gute 10 Jahre jünger wie.
Mhm.
Bist du als Kind auch Halloween gegangen oder ist sie, wie gesagt, bei mir ist sie das nicht mehr ausgegangen.
Boah, ich glaube, wir haben das einmal gemacht in Dambach, glaube ich. Und da hat das rein keine Sau gekannt. Da haben wir halt auch so Sachen gekriegt, so Backel-Chips oder eine Riesentafel Schokolade, was die Leute daheim gehabt haben, weil sie gar nicht gewusst haben, was sie da sind. Sehr lauter Bauern daheim und
ja, genau.
Die Nachbarkinder waren alle ein bisschen jünger.
Ja. Ja, hast du dann, weiß ich nicht mehr, vom Bau 10 Eier mitgekriegt oder Suppen hin.
Frische Milch, frisches Brot.
Ja, genau. Nicht? Hast du nichts mitgekriegt?
Nein, es hat schon Snacks gegeben. Also so.
Geil.
Aber halt eher nicht so, nur so nicht so kleine Zuckerl oder sowas, sondern der riesen Bockgang Chips.
Wow, Alter. Aber früher, du freist ja. DVS kennt, oder? So ein riesen Bockgang Chips.
Ja, früher waren halt den Chips auch noch was drinnen.
Aber jetzt hast du aber ins Wespennest gestochen. Das ist schon so, oder? Dass die Packungen immer größer werden, aber der Inhalt immer weniger, oder?
Aber dafür werden sie teurer.
Aber dafür werden sie was?
Werden sie teurer.
Ja, gut, das auch noch. Ja, Frage.
Wir waren heuer in Italien und in Italien kriegst du, wenn du irgendwo was trinkst, in irgendeinem Lokal, stellst du dir eine Schüssel her mit irgendwelchen Chips oder mit so Haselnüsse oder irgend so ein Zeug. Und die zelebrieren das in die Geschäfte auch noch. Da kriegst du da nicht so kleine Chipspackerl wie bei uns, wo du denkst, ja, da greifst du halt dreimal rein und wird halt so angepriesen, wie wenn die so edel sind, weil halt, keine Ahnung, weil Rosmarin drin ist oder sowas.
Salted Vinegar.
Ja. Und nein, da kriegst du halt einfach nur solche Sackeln, die einen halben Meter groß sind, wo einfach Chips drinnen sind. Für 2 Euro.
Wirklich? Ist halt, da ist die Welt noch in Ordnung, oder?
Ja, wirklich.
Hey, aber das weißt doch du, der was die Chips mit Essiggurkel-Geschmack gekauft hat, oder? Ein Snips.
Die Snips, was da gegeben hat, ja. Die habe ich sogar, ich glaube, da habe ich noch eine Packung daheim, weil die hat zu meinem Opfer gekauft, gegeben für 40 Cent und...
Weil sie die keiner genommen hat, weil das einfach nur reingekauft hat, Snips und der Essiggurkel drauf.
Vermutlich war er der Einzige, der sie die gekauft hat. Aber die waren richtig geil. Die haben einfach... den Geschmack gehabt, den süß-sauren Geschmack von Essiggurkel. Also wenn da so Salt und Vinegar Chips schmecken, die waren einfach geil. Also das waren nicht Snips mit Erdnüsse, das war nicht dabei, sondern einfach nur Snips mit diesem Geschmack.
Okay.
Es schmeckt nach Dill, ein bisschen nach Essig, ein wenig Sirs, Also, es ist salzig, es ist richtig geil.
Ich habe die Bockung gesehen, ich bin vorbeigegangen und.
Ich war dann echt erschrocken, wie ich gesehen habe, die wäre seinem Opfer gekauft, weil man dann denkt, fuck, Alter, die gibt's dann nicht mehr.
Weil das ist so Limited Edition, oder?
Ja, ich glaube, für das Fußball-WM oder so Test-Dinger waren das. Und anscheinend habe ich es nur gekauft. Hm. Wer weiß, vielleicht kommen wir es wieder.
Da hat irgendein Praktikant gesagt, ihr wisst eh, ich habe daheim, das ist so ein Ding bei uns, wenn wir Fußball schauen, bei uns stehen am Tisch stehen immer Snips und so, ein wenig saure Sachen, Essiggurkel, und ich esse immer miteinander, und das ist voll geil. Hey, weißt du was, da machen wir Sorten draus. Und dann haben sie geschaut und haben gesagt, okay, wie viele Packungen haben wir produziert? 40.000. Wie viel haben wir verkauft? 3. Und die und alle 3 hast du gekauft. Ja, Alter, allein das Bühl, das ist so ekelhaft.
Wie viel haben wir produziert? 5. Wie viel haben wir verkauft? 4.
4. Ah. Das Schlimme ist, das ist Essiggurkel-Style. Das noch... Warum tut man sowas?
Ich hab gefeiert. Leider.
Es gehört zu den Dingen, die verboten gehören.
Nein, die gehören gefeiert. Was ich gerade sehe, da hat es eine Dreier-Kategorie gegeben.
Die schlimmsten Knapper-Sachen.
Essiggurkel-Style, Jausenspeck-Style und Schwammerl.
Was Schwammerl?
Ja, warte. Jetzt habe ich das Bild geschickt. Also Jausenspeck-Style und Schwammerl-Style. Schwammerl hätte mir, glaube ich, auch gedacht.
Jausenspeck hätte mir vorstellen können. Jetzt, wo du das so sagst. da hat man abstimmen können. Jetzt abstimmen, okay.
Ah, okay. Naja, dann haben wir das gut gewonnen. War ja nicht der Einzige, wir haben nämlich nicht abgestimmt.
Ja, was hat sie noch da? Internet wird an Memes übergehen. Wieder.
Ja. Es ist ja schon mal, glaube ich, ein bisschen an Memes einmal übergegangen, wie. Was war da? Wie die FPÖ nicht in Regierungsauftrag gekriegt hat.
Da war kurz eine ziemliche Meme-Welle, ja.
Ja. Stimmt. Und dann war irgendwas. Hat nicht dann der Kickl in Orban eingeladen und die haben sich irgendeinen Vertrag ausgemacht, der eigentlich komplett für den Arsch ist. Mhm. Da hat sie dann auch recht viele Memes gegeben. Dass sie dann Hitzing an Freundschaftsvertrag mit irgendwie einem anderen ausgemacht haben. Solche Sachen.
Mit Burkersdorf.
Ja, irgend sowas.
Stimmt, ja, nein, aber ich hab's, also wir haben im Vorfeld, ich weiß so, meine Spezies in unserer Gruppe. Oder hat der eine reingeschrieben, ich hoffe echt, dass die Amis nicht so deppert sind und den wieder wollen. Und ich habe dann gesagt, hey, Alter, das ist sowas wie so sicher wie es Amen im Gebet, dass der wiedergewählt wird. Weil du brauchst ja nur schauen, bei uns hat die FPÖ gewonnen, in Holland sind die Rechten an der Macht, in Deutschland die AfD voll stark, es zieht sich überall durch, es ist völlig bovidel.
Ja,
warum sind die Amis anders sein?
Wobei ich ehrlicherweise glaube, dass die FPÖ ein bisschen mitgezogen haben vom Wahlkampf von Trump. Ich glaube, wenn nicht gleichzeitig US-Wahlen gewesen waren heuer, war die FPÖ nicht so stark gewesen.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt, ja. Nein, also ich hab mir echt gedacht eigentlich, es wird sehr, sehr knapp. Ich habe prinzipiell befürchtet, dass der Trump wird, habe aber gehofft, dass es nicht wird. Und wie ich dann die ersten Ergebnisse gesehen habe, wie das eigentlich ganz klar war, nicht einmal knapp, dass der Trump wird, habe ich mir echt gedacht, what the fuck. Mm. Das hat mir echt nicht gedacht.
Ja.
Unwahrbar.
Aber ganz ehrlich, die andere Kandidatin hat überhaupt keine Chance gehabt. Weil Camel Toe Harris.
Ah ja. Jetzt muss ich halt die Wörter mit leben. Was ich auch spannend gefunden habe, zwar jetzt ein kleiner Politik-Exkurs, aber weil es ja wie geheißen hat, die Ukraine wird jetzt fallen gelassen, weil der Trump sie da zurückziehen möchte.
Okay.
Merkt euch das bitte ich glaube wirklich, dass das so anrennen wird, dass der Putin glaubt, er kann den Trump manipulieren und der Trump glaubt, er kann den Putin verarschen. Und alle beide glauben gegenseitig, sie können sich verarschen und im Endeffekt werden sie sich einfach beide so am Sack gehen, dass sich gar nichts ändern wird.
Null, nicht gar nichts, ja. Absolut. Die halten den Status quo und schauen, dass ein bisschen Kohle in einer Tasche kommt. Ja, die machen das schon. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die Memes. Das muss ich schon ehrlich sagen. Sie waren damals, als Alanis, wie er sein erstes präsidiales Dokument damals hat unterzeichnet. Du kannst dir das noch erinnern, was damals gemacht haben draus. Was dann nicht so ein kompletter Scheiß kennt, der Zeichnung mit Ernst zu stützen. Das war die schönste Zeit auf jeder Meme-Seite im Internet. Du bist wirklich tonnenlang, weißt du, unterhalten und versorgt.
Was auch gut ist, wenn Republikaner in der Regierung sind in Amerika, in die Zeiträume kommt meistens sehr viel gute Musik raus.
Okay.
Also Rage Against the Machine gibt es nur wegen der Republikaner.
Mhm.
System of a Down haben die zwei besten Alben rausgebracht, wie der alte und der junge Bush an der Macht waren.
Okay.
Ich habe da große Hoffnungen, dass da wieder ein paar gute Dinge entstehen.
Naja, hat nicht die Pink Artist dir, Mr. President geschrieben?
Das kann sein, ja.
Das hat sie auch für einen Bush geschrieben. Irgendwas wollte ich gerade sagen.
Ja, und die Deutschen haben sich natürlich auch einen Tag später gedacht, oh, wenn die Amis schon so deppert sind, dann sprengen wir gleich unsere Regierung weg.
Ah ja, stimmt, das war auch noch. Die haben Dampe geflext, gell?
Ja.
Das heißt, gibt's da dann auch Neuwahlen in Deutschland, oder?
Irgendwann schon, ja. Ich glaube, irgendwann Anfang nächsten Jahres.
Das heißt, dann wird die Alice Weidel neue Bundeskanzlerin.
Ja, aber dann können wir einen Kickel nehmen, dann ist es schon wurscht.
Ja, voll. Absolut. Ich fand, was ich voll spannend fand. Es gibt ja in jedem Land diese populistischen Rechten.
Mhm.
Und die immer gegen alle anderen, außer die im eigenen Land, schießen und schimpfen.
Ja.
Aber untereinander sind sie ja wieder vernetzt und halten voll zusammen.
Ja.
Also AfD, FPÖ und so weiter. Was ist, wenn jetzt ganz Europa von Rechtspopulisten regiert wird? War das, was ist so Minus mal Minus?
Ja dann werden die Linken an die Macht kommen, weil dann fahren die dieselbe Schiene und sagen, gegen das Establishment, das heißt die Rechten.
Also das ist ein Wahnsinn, die sind nur auf Kuschelkurs, das geht gar nicht. Ja.
Ja.
Na, aber verstehst du, was ich meine? Also das ist ja eigentlich ein witziges Paradoxon, was da entstehen kann.
Aber ja, es ist genauso wie mit dem Nahost-Konflikt, weil für die Rechten hört man da eigentlich relativ wenig, weil eigentlich möchte man gegen Israel sein, aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich auch gegen Moslems sein.
das ist, kennst du das Meme, wo der eine voll verschwitzt da sitzt mit den zwei Knöpfen?
Ja, genau.
Stimmt, das sind die Rechten im Nahost-Konflikt. Nein, aber was ich noch sagen will, zum Wahlkampf von Trump, wir haben ja schon mal geredet über den Film Idiocracy, glaube ich, oder?
Ja, er wird jetzt wieder Realität, nur mehr wie
vorher schon. Da hat er der Terry Crews in amerikanischen Präsidenten gespielt, der ehemaliger Wrestler ist und ist bei den Wahlkampfveranstaltungen in seinem Wrestling-Outfit aber da angefangen und hat sich das Leibwald zerrissen. Und dann geht der Hulk Hogan.
Oh ja, das war ja.
Geht der Hulk Hogan auf die Bühne für den Trump und zerreißt sich das Leibwald auf der Bühne. Also, ja, Idiocracy genau. Wird immer mehr zur Doku.
Das ist unglaublich. Ich habe den Film, ich glaube, vor 15 Jahren gesehen. Und ich meine, ein paar Mal habe ich natürlich gesehen und habe mir gedacht, das ist so ein schöner Blödsinnfilm. Und in den letzten Jahren muss ich so oft an den Film denken. Mhm. Unglaublich.
Der wird immer mehr zur Dokumentation, oder?
Das war eigentlich, ich glaube, der ist wirklich wieder Zeit gereist für den Film.
Meinst?
Es ist so akkurat, das kann man fast nicht anders vorstellen.
Ja, aber wann kann es nur der Elon gewesen sein? Einzige, der das Zeitreisepotenzial für mich hat, der Elon, sonst keine Chance.
Der hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der so schnell so durchtrat.
Elon Musk? Ja. Stimmt eigentlich. Der war immer so ein bisschen... Der Elon Musk war eigentlich so visionär und so leicht positiv angehaucht, wo du sagst, ja, der investiert in Elektromobilität und der ist für Fortschritt der Technologie und ein wenig so ein wenig ein schräger Typ, aber Alter, und der Hund ist einfach...
Der ist jetzt der Bösewicht. Ich glaube, es kennt jeder die Simpsons-Folgen, wo der Homer für so einen...
In Scorpio.
Für ein Scorpio arbeitet. Der Elon Musk ist einfach der Scorpio. Nur ein bisschen verrockter.
Das ist echt schräg, ja. Mit der, also das ist so... Also da passt echt dieses Well, it escalated quickly. Das passt, also wirklich von einem Moment am anderen.
Irgendwas ist da passiert.
Ja, wir werden es.
Necrodosing, ich weiß nicht.
Nachdem wir es nicht ändern können, freue ich mich einfach über Memes. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja. Ja, du musst dir nur die Rosinen rauspicken, weil Wahrheit kannst du nichts dagegen tun.
Einfach, ich sage immer, solange am Griller Fleisch um ist und das Bier kalt steht. Oder?
Ja, das wird's mit solchen Leuten sowieso immer geben. Aber das wird es auch mit egal welcher Regierung geben. Ich habe letztens wieder an den Andreas, an den Wurmidinger müssen.
Ans Würmchen?
Ja. Bei uns war eigentlich schon ziemlich in Stein gemeißelt, dass wir Mitte, Ende November neue Fenster kriegen.
Okay.
Und dann habe ich da ein bisschen mal rumtelefoniert, weil sie da anscheinend zwei Leute noch was nicht ausgemacht haben, der Maurer und der Fensterbauer. Okay. Und dann haben sie sich nochmal einen Termin gemacht, dass sie zu mir herfahren und sie das Ganze anschauen und das zusammenschreiben und wie ist jetzt dann.
Mhm.
Und dann rufe ich die Wochen einmal in Maurer nochmal, also letzte Woche.
Ja.
Also er schreibt mir so einen Termin, so hey, können wir an dem und den Tag vorbeischauen, zwei Tage, dass wir das erledigt haben. Und ich habe dann so zurückgeschrieben, ja, was wird denn an den zwei Tagen gemacht? Ist das der Kamin und Fenster und Vorbereiten für die Vorderseiten für die Fenster? Und das heißt, eine Woche drauf kommt dann der Fensterbauer. Und er hat gesagt, nein, es ist nur der Kamin, die Fenster kommen im Februar. Dann habe ich ihn so angerufen und gesagt, ja was, die Fenster kommen im Februar. Das heißt, denn das erfahren wir. Das ist jetzt gerade das erste Mal. Ja, nein, das geht sich ja nicht mehr aus. Dann habe ich den Fensterbauer angerufen. Hat er gesagt, ja, nein, produziert werden sie eh noch im Dezember. Aber sie haben gerade so viele große Baustellen. Und nachdem sie das jetzt verzögert hat mit der Abstimmung mit Maurer, können sie erst Jänner, Februar, je nachdem, wie es wieder am besten passt, zu uns kommen, weil über Weihnachten haben sie mal länger zu, weil es sowieso kalt ist. Und vielleicht ist meistens, das ist eher das Problem, können sie eh nichts machen. Ja, und man denkt, ja, passt eh. Aber ich denke, dass vielleicht November, Dezember noch gescheiter war, weil Jänner, Februar ist halt maximal am kühlersten vom ganzen Jahr. Und euer Chef hat mir eigentlich gesagt, dass in den zwei Monaten gar keine Fenster macht. Ja, passt. Ich habe es jetzt dann akzeptiert und denkt, ja, wenigstens kriegen wir irgendwann demnächst Fenster, spätestens im Februar. Und da habe ich dann an Andreas Dinger messen, wie er mir letztes Mal gesagt hat in der Pause, das Anstrengendste ist, wenn du renovieren tust oder wahrscheinlich auch, wenn du Teisel bauen tust. Du musst eigentlich alle zwei Tage alle Handwerker durchrufen, weil keiner irgendwie im Gespür hat, was jetzt zum Tor ist und wer als Erster da sein muss und wer was anderes tun muss, weil die permanent nur bei Gaudi irgendwo hinfahren und dann draufkommen, dass irgendwas noch nicht passiert ist, weil sie sich mit irgendwas noch nicht angestimmt haben.
Darf ich dich fragen, was kosten dir die Fenster?
Die Fenster kosten 39.000 Euro. Sind aber Holzfenster mit ein paar Vorgaben vom Denkmalamt.
Also die sind ein wenig teurer, oder wie?
Ja, und normale Fenster kosteten, da haben wir mal ein Angebot gekriegt, normale Kunststofffenster, die kosteten, glaube ich, so zwischen 19.000 und 21.000 Euro.
Mit Einbau, oder was?
Mit Einbau für 18 Fenster.
Okay, das geht.
Wir wären wahrscheinlich zwischen 30 und 50%, 50% natürlich nicht, aber so 30% Förderung kriegen für das Ganze. Mhm. Also prinzipiell ist es okay. Für komplett neue, schöne Holzfenster. Das ist so zweiflügelig mit so einem Kreuz drinnen. Also ich glaube, die schauen dann richtig cool aus.
Und musst dann auch jährlich, ihr müsst dir dann nur die ein, zwei Jahre streichen, oder wie?
Nein, so oft ist es nicht. Es sind nicht eingeölt mit Ölfarbe, sondern es ist ein Lack. Das heißt, der hält dann schon ein paar Jahre und dann muss man halt irgendwann wieder mal drüber gehen.
Das ja, ist bei mir wird es da. Also meine Fenster, die schwitzen schon. Das ist so arg. Was der hier in der Früh einmal im Wohnzimmer und im Schlafzimmer wirklich Wassertropfen am Fenster.
Ja, das ist bei uns auch ganz arg. Speziell, wenn wir zum Beispiel Nudeln kochen und nicht gleich lüften, dann merkst du einfach, die kälteste Stelle, was bei uns ist, sind die Fenster, weil die null isolieren. Da ist das ganze Gas, glaube ich, schon zwischen die Scheiben weg.
Ja, bei mir auch, ja.
Und du stehst da davor und hast das Gefühl, dass die Köden einfach direkt durchkommt. Ich meine, es zirkt nicht so, sie sind ja dicht, ja. Aber sie isolieren einfach null.
Ja, ja, genau.
Und ja, ich meine, wir haben oben mehr einen Kachelofen, durch das, der ist eh viel zu heiß, also das ist eh ganz okay. Aber wenn wir halt Fenster hätten, die auch isolieren, glaube ich, war das ein sehr, sehr gutes Upgrade für die Lebensqualität da.
Aber ich werde jetzt gerade schmunzeln müssen, weil ich werde jetzt halt mit dem Heizung tauschen, das hat jetzt den Haufen Geld gekostet. Und ja. Wenn wir Fenster machen, aber so wie letzten Freitag, weil bei mir war das große Projekt seit über drei Jahren, dass mein Keller nicht mehr dicht war. Ja. Und jetzt ist er ja dicht. Und es hat er mich wieder angerufen, ob man sich jetzt, er hat es so zusammengeschrieben, ob man sich jetzt noch mit zusammensetzen mit dem, was ich praktisch an Kosten übernehmen muss. Und habe gesagt, ja, kommst du vorbei? Und ich habe mir, weil ein Teil natürlich, den sie gemacht haben, das lasse ich mir einreden. Das war mal ein Versuch von ihm vom Andichten, da hat er mal was neu dicht, was vorher nicht dicht war und. Also ein bisschen was lasse ich mir schon einreden. Auf jeden Fall hat er mir damals zugesagt, ja, mehr wie 7.500 Euro wären es nicht. Habe ich gesagt, mehr werden sie nicht? Nein, maximal 7.500 Euro. Passt. Dann kam der Herr, legt den Zettel hin. Weißt du, was umgestanden ist?
Was?
12.800.
Geil.
Dann wollte er mir das erklären. Und dann habe ich gesagt, aber du hast zu mir gesagt, mehr wie 7.500 wären es nicht. Ja, aber da kommt dann noch Mehrwertsteuer dazu und dann das, dann war eine Sache, die wolltest du noch extra haben, die ist dann auch noch dabei und sage ich, Moment, stopp einmal. Sage ich, eins ist da schon klar, ich bin Endkunde. Und hat er mir so angeschaut, sage ich, mir darfst du keine Nettopreise nennen, ich kann mir keine Vorsteuer zurückholen. Du darfst zu mir nur Bruttopreise nennen. Das heißt, wenn du zu mir sagst, 7.500 Euro, ist das brutto und nicht netto. Ich bin keine Firma. Ja, aber trotzdem, und da, im Endeffekt zahle jetzt 10.000 Euro, aber schwarz, weil man mir wird Steuer sparen. Aber ist trotzdem ein Wahnsinn.
Ja.
Also, das ist das, was mich einfach so geärgert hat. Weißt du, der geht her und sagt, da brauche ich mir ins Gesicht 7.500. Mehr ist es nicht. Dann kommt er dreiviertel Jahr später her und sagt 12.800 Euro.
Das hat mir bei den Angeboten auch so. Es ist generell eigentlich alles, was rund ums Haus und Bauen ist, was man braucht. Ich meine, ich weiß ja, dass es schwierig ist, aber man findet prinzipiell nirgendwo Richtpreise. Die sagt da keiner irgendwas, was irgendwas ungefähr kostet. Es besteht auf jeden Fall jeder mal drauf, dass er vorbeischaut und sich das anschaut. Dann wartest jeweils zwischen 2 und 8 Wochen, dass du mal vielleicht nach 5 Nachfragen ein Angebot kriegst. Und dann hat es die prinzipiell auf den Scheißer, weil du denkst, ja, und das hätte es nicht Pi mal Daumen vorher mal sagen kostet, ob das jetzt 20.000 oder 40.000 Euro kostet. Das war ja schon mal, es war ja ein Range, mit dem man sich vielleicht einmal ein bisschen was vorstellen kann. Mm-mm. Aber nicht einmal das kann man sich rausholen. Es ist einfach mühsam bei dem Thema, dass man dazu irgendwas kommt, bevor man überhaupt einmal dann was machen kann damit.
Absolut, ja. Nein, es ist. Der Bau ist eine ganz spezielle Geschichte, habe ich das Gefühl. Hey, aber jetzt muss ich fragen. Im Vergleich zu den letzten Podcast-Folgen, fällt dir was auf bei uns jetzt? Das sehen unsere Zuhörer und Rennen nicht. Ich habe meine Kamera wieder eingeschaltet.
Ah ja, aber letztes Mal hast du keine Kamera gehabt.
Nein, pass auf. Ich habe dir erklärt, das Problem war bei mir, dass bei mir vor allem, also mein Stamm-PC, wo wir im Podcast aufnehmen, der ist ja mit einem Ethernet-Kabel, also mit einem ganz normalen Netzwerk-Kabel, R45 angeschlossen. Und von einem Tag am anderen ist diese RJ45-Verbindung nicht mehr gegangen.
Mhm.
Und was der, das da war schon beim Stecker wegen Zapfel abbrochen, ich habe einfach gedacht, das ist an dem. Und darum habe ich jetzt mit einem, so einem kleinen WLAN-Dongel umgeschissen. Ne?
Ja.
Und der war halt ein bisschen, habe ich gehabt, der Dongel war ein bisschen instabil. Dann habe ich aber weiter festgestellt, dass jetzt in der letzten Zeit mit Internet generell immer instabiler und langsamer und komischer geworden bin. Und ich muss echt sagen, wir schimpfen immer viel über Firmen und so weiter, da haben wir ja gern. Aber da war jetzt echt positiv überrascht. Also ich bin ja bei Magenta, ehemals UPC, die Mobile Magenta, genau. Und habe halt dort angerufen, dann hat einer angekommen, der hat sich, glaube ich, vorher gerade allein Koks durchgezogen, aber war recht lustig drauf. Und dann habe ich ihm das eh erklärt und gesagt, ja, sind wir nicht besser, das Problem, mein Modem, das Internet wird ihm schlecht, hohe Ping, schlechte Latenzzeiten, Packetloss, ich habe das Modem auch schon ein paar Mal neu gestartet, habe RTR-Netztests regelmäßig gemacht, also ich habe das RTR kennst, das ist so die unabhängige Internet- ja. Registraturseiten, wo du testen kannst. Und ob das Netzwerkkabel tauscht und nichts geht, ich glaube, dass das Modem einfach im Arsch ist. Sagt er, ja, sie haben alles gemacht, was man machen kann. Wie hätten sie es gern? Soll ich ein Modem zuschicken oder holen sie es vom nächsten Magenta-Shop? Sag ich, ja, dann hole ich mir es klar, weil es ist nicht einer. Ja, passt. Ich hätte gelegt, das können sie morgen holen. So. Ich war aber natürlich im Krankenstand. Jetzt ist Melli nach Steyr rausgefahren zu dem Magenta-Shop. Und jetzt pass auf, da sind, glaube ich, da drinnen, also so der Typ an der Hotline und das ganze Abwickeln im Modem, wirklich tiptop, gell? Ganz fein. Ja. Und dann fährt sie zu dem Magenta-Shop und sagt, ja, nein, sie war da, die hat die Kontonummer, wir kriegen ein nächstes Modem. Ja. Aber wir haben kein Modem da. Okay, was heißt das? Ja, wir haben kein Modem da. Ja, okay. Dann schaust du andere, letzte Woche haben sie uns auch schon geschickt, da haben wir auch kein Modem da gehabt. Ja, ja, aber in unserem System steht drin, dass wir 6 haben. Ja, aber wir haben kein mehr. Schon voll lang nicht mehr. Dann hat es Meli angeschaut und gesagt, ey, was ist mit euch? Wie weiß einmal, wenn sie die Modems aus dem System ausbucht, die angehen, dann schicken sie euch nicht alle Leute her. Also da sind zwei richtige Gehirnathleten in dem Shop gesessen.
Es ist so geil. Ich bin ja irgendwann einmal gesiedelt und habe Livest gehabt und habe meinen Router mitgenommen, was ich von Livest gehabt habe, und habe in der neuen Wohnung haben wir gedacht, du steckst nicht einfach an. Das wird so sehr über das Internet, das wird eh über das Modem, die Kennung sehr, dass du dann dort bist und dann rennst du eh. Dann stecke ich den Router und stecke dann noch WLAN-Dings drauf. Und das Internet geht, das Fernsehen geht, denke ich mir, ja, passt eh, voll geil. Funktioniert eh alles, dann brauche ich eh nichts mehr. Dann habe ich mir trotzdem gedacht, ich rufst halt bei Livest da, dass ich die Adresseänderung noch bekannt gebe, dass ich die Rechnung da hinkriege, dass die ja wissen, dass ich nicht mehr an der alten Adresse bin.
Das sage jetzt nicht, du hast für Technik extra zahlt.
Und dann sage ich einer halt das, sage ich, ja, passt, dann schickt mir einer nächste Woche einen vorbei, der das aussteckt und das alles macht. Und dann habe ich schon alles gemacht, das funktioniert schon alles und das passt schon alles. Dann sagt er, nein, da muss mal wer vorbeikommen, das darf eigentlich noch gar nicht gehen, gell? Dann sage ich, ja, nein, es geht aber eh schon alles, also passt schon, da brauchen wir nichts machen. Dann habe ich mit der auf der Hotline ein bisschen rumdiskutiert und dann hat er gesagt, nein, aber der Techniker muss vorbeikommen, weil ich habe es nicht verstanden, er muss irgendwas machen. Es ist dann nicht nächste Woche geworden, sondern er ist dann gleich am übernächsten Tag gekommen, aber nach unserem Telefonat hat das Internet nicht mehr funktioniert und das Fernsehen auch nicht mehr funktioniert.
Das heißt, nein, haben sie es angedreht?
Auf jeden Fall ist dann der Techniker gekommen und ich habe ihm das gesagt, ja, aber das hat eh alles funktioniert und bla 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 bla. Und er hat gesagt, ja, nein, er hat es jetzt auf sein iPad wieder eingeschaltet, dass es wieder geht und er hat eigentlich nichts da. Er hat dann noch Geschwindigkeit gemessen und hat dann noch gesagt, ja, nein, aber sie haben ja, wenn sie so und so lange erkundet, sie kriegen ein neues Modem und das habe ich gleich dabei und er steckt mir das neue Modem an. Und hat dann einen Speedtest gemacht und ich habe dann gesagt, ja, was hat er jetzt eigentlich da? Warum hat er jetzt kommen müssen? Und er hat gesagt, nein, in Wahrheit habe ich nur das Modem tauscht, alles andere hat eh schon funktioniert. Wenn ich wenigstens dafür zahlt. Er hat lachen müssen, ich habe lachen müssen und dann habe ich gedacht, ja, passt eh.
Ja, passt ja wieder. Aber das heißt, das ist gegangen und dann haben sie einfach das Internet und das Fernsehen angetragen, oder was?
Es hätte nicht gehen dürfen.
Alter. Aber da war für den nächsten Tag, da mache ich das so den Otto.
Ja, wir waren eh nicht daheim und er ist dann gekommen, aber ich habe es dann einfach witzig gefunden.
Ja, das ist richtiges Schildbürgertum, oder? Das kann man nicht anders sagen.
Ja. Es war, weißt du, sagst Internet und Magenta, wie wir reingezogen sind in das Haus und davor schon hat ja Lila Connect in Steyr voll die Werbung gemacht, dass sie überall Glasfaser verlegen und für 500 oder 800 Euro haben sie das Haus aufgeräumt und haben sie eine Leitung zugelegt, wenn es noch keine gegeben hat, dass dann Werner dann 2 Jahre einen Glasfaservertrag nimmst.
Okay.
Und seine Nachbarn haben sich da angemeldet und die haben gesagt, ja, nein, die haben uns gesagt, im nächsten Jahr kommen uns vorbei und machen das. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich habe mir jetzt einen Liebesvertrag genommen, weil keine Ahnung, wann ich da jetzt Internet kriege, jetzt bin ich mal ein Jahr bei Liebestfix. Und keine Ahnung, ob ich mir da nebenbei dann auch einfach so ein Kabel einlegen lassen kann. Vor 2 Tagen habe ich einen Nachbar gesehen und hat er gesagt, na, sie haben sie jetzt bei Magenta angemeldet mit einem Glasfaserkabel. Und ich habe gesagt, ja, was ist mit Lila Connect? Hat das jetzt.
Nicht mehr, oder?
Er hat gesagt, die sind in den Arsch gegangen, weil das hat jetzt Magenta gehabt. Die kommen irgendwann in den nächsten 5 Jahren legen uns los, was er kann.
Der Klassiker.
Okay, ich meine, vielleicht würde ich mir auch. Jetzt haben wir 5 Jahre Zeit.
Das ist echt speziell. Ja, machen wir da einen Schluss, weil sonst ja. Kommen wir in eine Todesspirale. Nach dem lustigen Pilzeraten für Pilzfreunde bist du mit du wieder mit Spieltrauer gekehrt, gell?
Ja, ich habe gehört, dass ich mit Spieltrauer bin.
Was hast du vorbereitet für mich, Dominik?
Mir hat sogar wer geholfen bei der Spielidee. Es ist nicht ganz das geworden, was wir darüber gesprochen haben, aber es war so ein guter Hint. Die ja, Barbara ja. Hat mir da geholfen.
Was, welche Barbara?
Die Mag Barbara. Wir waren nämlich in der Arbeit essen und ich habe gesagt, ich brauche eine Idee für ein Spiel, mir fällt einfach nichts ein. Und sie hat einfach so lässig an aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe es dann ein bisschen umgemodelt, aber es ist trotzdem im Kern ihre Idee. Einen Namen habe ich mir dafür selber ausgedacht.
Okay. Das heißt
Thick and Dices.
Was heißt es?
Thick and Dices.
Thick, also.
Stick.
Ah, Stücke wieder, und Scheiben.
Na, Joystick und ja. Dices wie die Würfel.
Okay.
Fast.
Es ist war nicht weit weg. Ja,
es ist Mikro. Aber es ist ein Ratespiel. Oh Wunder.
Oh Wunder.
Ich habe ein paar Spielbeschreibungen vorbereitet und du musst dir raten, ob es ein Brettspiel ist oder ein Videospiel. Oh. Bonuspunkte natürlich, wenn du den Spielnamen auch erreichst.
Okay. Also das heißt, du beschreibst mir ein Spiel oder beschreibst du mir die Spielregeln?
Nicht unbedingt die Regel, aber ich beschreibe da, ich sage mal, sehr schwammig ein Spiel.
Ja.
Und du darfst raten, ob es ein Brettspiel ist oder ein Videospiel.
Okay, passt.
5 Stück habe ich vorbereitet.
Jawohl.
Schauen wir mal.
Let's go.
Let's go. Stick and Dices. In einem Land voller unentdeckter Reichtümer wetteifern gewitzte Abenteuer darum, ihre Dörfer in mächtige Reiche zu verwandeln. Holz, Stein, Getreide und Wolle werden zur Quelle ihres Wohlstands. Doch Vorsicht! Ein Mangel an Rohstoffe oder ein verborgener Rivale kann jedes sorgfältig gebaute Imperium zerbrechen.
Die Siedler von Catan. Brettspiel.
Oh ja. Mal zum Einstimmen ein leichtes. Ich glaube, verrotten hat es Holz, Stein, Getreide und Wolle. Aber weißt du mal, was für Richtung das geht?
Ja.
Was haben wir denn noch Schönes? Gemeinsam mit einem treuen Gefährten wagst du dich durch eine düstere und unheilvolle Welt voller Untoter, in der unzählige Gefahren lauern. Nur die besten Strategien, scharfsinnige Zusammenarbeit und das kluge Nutzen verschiedener Kräfte und Fähigkeiten werden dir zum Weg zum Sieg ebnen. Die Zeit ist dein größter Gegner, denn die Schatten kommen näher.
Ich bin mir, also wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es ein Computerspiel ist. Ich bin mir jetzt gerade, ich glaube, dass ich es sogar gespielt habe. Oder sowas Ähnliches gespielt habe. Mir fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber, also Bonuspunkte kann ich nicht geben, ist ein Computerspiel.
Computerspiel ist richtig. Das ist Left 4 Dead. Ich glaube, das hast du sehr ausgiebig gespielt.
Okay, na, okay, Left 4 Dead. Okay, ich war ganz, ganz, ganz woanders. Also ich war bei, ich war bei so einem klassischen Plattformer 2D. So ähnlich wie, was habe ich, was kann man da, kann man, ist ich, nein, mir ist so, nein, ich habe ein Spiel in der Idee gehabt, aber es ist mir leider nicht eingefallen. Wurscht. Okay, aber Computerspiel war es. Also, aber keine Bonuspunkte. Fuck!
Keine Bonuspunkte. Spiel Nummer 3.
Hast du da eigentlich in Beipacktext einfach von der. Pass auf, Left 4 Dead. Also, wer Left 4 Dead nicht kennt, Left 4 Dead war. Naja, das ist jetzt schon das erste Left 4 Dead, 15 Jahre aus, dass das rausgekommen ist. Left 4 Dead auf Steam, auf der Engine von Counter-Strike Source. Ein Zombie-Shooter, also im Prinzip du saust durch ein Level durch, wo Zombies kommen, klassische Dummy-Zombies, und es gibt vier Arten von Super-Zombies, und ja, und da hat es dann einen Modus gegeben, wo du 4 gegen 4 spielen können hast, also 4 Leute haben die Survivor gespielt, denen erzählt, das war das praktisch in den Schutzpunkt gekommen, und 4 Leute haben Zombies spielen können, und halt dann immer, da hat es den Smoker gegeben, mit der langen Zunge, wenn festhalten, den Hunter, wo du auf ihn draufgekopft bist. Dann hat es den Boomer gegeben, den Fetten, wo du die Leute ankotzen kannst, dass eine Zombie-Horde auf sie drauf rennt. Und wer war der vierte? Smoker, Boomer, Hunter. Die Witch hast du aber nicht spielen können.
Ach so.
Den Tank hast du ab und zu spielen können.
Ja, da hat es den, der so weit springen können hat.
Das war der Hunter.
War das der Hunter, okay.
Ist eh wurscht. Aber auf jeden Fall, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel ausgeholt. Der nerdige Nerd in mir. In Österreich hast du das Spiel ganz normal gekriegt und in Deutschland wurde es indiziert.
Also?
Da hast du es praktisch auch über Steam nur in einer indizierten, also praktisch von den Effekten beschnittenen Version kaufen können. Und ich glaube, ich müsste lernen, dass ich an meine damals deutschen Freunde 5 oder 6 Exemplare in Österreich gekauft habe und einer dann übers Telefon in CD-Key durchgesucht habe, damit sie die normale, reguläre Version haben.
Geil.
Tom, glaube ich, ich habe es einmal da nicht gehabt, aber ich glaube, 5 oder 6 Left 4 Dead-Verpackungen daheim gehabt.
Geil. Ich habe nicht gewusst, dass das in Deutschland eigentlich einmal indiziert
oder
fast verboten war. Ich hätte darauf tippt, dass dann wieder irgendwas haben, dass dann keine Zombies gibt, sondern dass das Roboter sind.
Ja. Bei den ganzen. Ja. Oder so kleine Plüschhäschen, die sich dann in Regenbogen auflösen, wenn es das anschießt.
Ja, ich habe in der goldenen Ära des Anfangs vom Internet, wo es noch keine Regeln gegeben hat, habe ich mir ja sehr viele Spiele runtergeladen, wie ich noch so ein kleiner Bub war. Und da hat es ja dann oft auch deutsche Versionen gegeben, weil Englisch habe ich natürlich nicht China. Jetzt habe ich mir die deutsche Version für die Spiele runtergeladen. Und das waren jetzt nicht unbedingt altersgerechte Spiele.
Mhm.
Und ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, Turok war das.
Turok war das Doom mit Dinosaurier.
Genau, da waren halt die Gegner so Dinosaurier, die was halt auch menschlich waren und die eine Zivilisation gehabt haben. Und du bist halt da der Turok,
alle so Halb-Indianer. So halb
ja, genau. Und in der deutschen Version haben jetzt die Dinosaurier und die Schlangen, glaube ich, waren teilweise auch so Gegner, also so Amphibien, die haben halt grünes Blut gehabt.
Ja.
Und irgendwann in Biologie ist halt dann das Thema aufgekommen, Amphibien und Schlangen und Eidechs und sowas, und die mit voller Überzeugung, hey, weißt du, die haben ein grünes Blut.
Der Lehrer hat dir geschaut, was?
Ja. Nicht nur der Lehrer, sondern mehrere Leute angeschaut und die haben gedacht, was ist denn?
Quasi von Turok. Das ist Bildung gewesen.
Wirklich? Hast du da nie was gespielt? Ah, herrlich. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig geraten. Es war ein Videospiel.
Ja, Gott sei Dank. Ich war nur ganz woanders, aber schön.
Na, dann probieren wir noch eins. Ein endloser Konflikt mit Rivalen, deren Stärke und Schwäche sich ständig wandelt. Auf dem Schlachtfeld mit eigentlich relativ einfachen Regeln geht es nicht nur um die Kriegskunst. Der Schlüssel zum Sieg liegt in der feinen Balance von Bluff, Berechnung, Manipulation und das Zuschlagen im richtigen Moment. Stick or Dice?
Magst du es nochmal vorlesen, bitte?
Ein endloser Konflikt mit Rivalen, deren Stärke und Schwäche sich ständig wandelt. Auf dem Schlachtfeld mit eigentlich relativ einfachen Regeln geht es nicht nur um die Kriegskunst, der Schlüssel zum Sieg liegt in der feinen Balance von Bluff, Berechnung, Manipulation und dem Zuschlagen im richtigen Moment.
Kann es sein, dass das ein Warhammer-Spiel ist? Aber ein Kartenspiel, also ein Karten- oder Brettspiel, also kein Computerspiel. Also im Prinzip Dice.
Es ist tatsächlich ein Brettspiel, ja. Aber kein Warhammer-Spiel.
Sondern?
Risiko.
Ah, okay. War. Stimmt, ja. Risiko, ja.
Das Spiel, was schon viele Freundschaften zerstört hat.
Du spürst ja das eh viel gespielt, gell?
Ja, das war ja so oft gespielt. Wenn du dann Bündnisse ausmacht und wenn der irgendwer dann den Rücken fällt.
Weil es gibt ja mittlerweile eine ziemlich geile Version von Risiko auf Steam, ne?
Na, wirklich?
Ja, die ist voll, viel gut. Die ist wirklich sehr gut. Wenn wir da mal 4, 5 Leute zusammenbrachten, das wäre mal viel gerne ein Risikoabend.
Aber wir haben das dann irgendwann durchgesetzt, dass wir mit Missionen spielen, weil gewisse Personen haben immer darauf bestanden, dass wir auf Weltherrschaft spielen. Mhm. Und das kannst du halt einfach einen ganzen Tag und eine ganze Nacht spielen.
Wenn es blöd hergeht, kann eine Partie Risiko 7-8 Stunden dauern, ja.
Und wenn es ganz blöd hergeht, bist du der, der es 5 Stunden lang neben sitzt und zuschaut.
Ja, schaut, ja, eben, genau. Okay, aber also ich hab jetzt eher, was ich, also warum ich vorher immer gesagt habe, also es gibt ja so, wie haben sie vorher, also so ein bisschen wie das schwarze Auge, weil das vorher das Hero Quest und so, sagen die dir noch was? Wo ja, du wirklich so ein Brett gehabt hast, wo du dann also Figuren aufgestellt hast und Armeen. Muss ich mal googeln, Hero Quest, und ich hab da so in die Richtung, habe ich jetzt eher geglaubt. Mhm. Aber ja, ja, logisch, Risiko. Hero Quest musst kennen. Das war. Aber das hat es mit Weltraum hat's das auch gegeben. Sagt dir das noch was, Hero Quest?
Na. Ich glaube, ich habe schon mal gesehen, aber ich habe das nie gespielt. Wir haben zwar andere, also wir haben nicht sowas gespielt, wir haben zum Beispiel sowas wie Dominion gespielt und.
Ja.
Was hat es denn da nur gegeben? Magic und so Zeug haben wir gespielt.
Mhm.
Aber Hero Quest, ich meine, schaut so ähnlich aus.
Ja, es ist eh wie ein DSA im Endeffekt. Das ist eh nichts anderes, ja.
Aber es schaut auch so aus, wie man einige Stunden da eine verbraten kann.
Mhm, ziemlich, ja.
Okay. Das nächste Spiel. Was haben wir denn noch nicht? Hier triffst du als Anführer eines aufstrebenden Reichs, das über die Grenzen der Geschichte hinaus gedeihen soll. Ob durch kluge Diplomatie, technologische
Überlegung.
4. Aber ja. Wie man denkt, die Beschreibung klingt einfach wie ein Brettspiel. Unglaublich.
Entschuldigung, aber das war so klar jetzt.
Man denkt, ich müsste das mit Technologie vielleicht außerstreichen.
Nein, es war schon Herrscherreich, Grenzen aus denen, war es Sif.
Gibt es genug Brettspiele, ja.
Aber wirklich? Ja, die kenne ich vielleicht, bin ich zu nerdig.
Ja.
Was war denn so ein Brettspiel?
Keine Ahnung.
Siedler von Catan.
Das haben wir schon. Ah, furchtbar. Ich muss mir schwere Spiele ausdenken, das gibt's ja nicht.
Macht keinen Spaß mit mir, gell? Ich bin echt ein Arschloch. Sag's, wie es ist.
Geht nicht. Eins habe ich noch. Vielleicht kriege ich die da. Aber ich weiß nicht. Schauen wir mal.
Wenn ich das jetzt sage, bevor es das vorlässt, dann.
Ja, das war jetzt. Schauen wir mal, ob es vielleicht taktisch war. Du betrittst ein magisches Königreich, in dem die unterschiedlichsten Wesen ihr Dasein fristen. Doch nicht jeder ist wohlgesinnt. Ein alter Fluch, der sich tief in das Land gefressen hat, zwingt dich, Freunde und Feinde zu unterscheiden. Mit den richtigen Verbündeten und einer feinen Prise Glück kannst du den Bann brechen und das Reich befreien.
Schwierig. Es ist im Prinzip der Plot-Twist von jedem Online-Rollenspiel.
Es ist der Plot-Twist von jedem Fantasy-Spiel, egal was.
Baldur's Gate?
Nein.
Okay.
Nein. Es ist kein Videospiel.
Okay. Dann.
Es ist die Legenden von Andor.
Das kenne ich überhaupt nicht. Okay.
Ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber.
Aber Barbara spielt das jeden und.
Aber, nein, was ich so rausgefunden habe, und das geht bei dem Spiel. Genau, es ist ja so ein Koop-Spiel, wo man halt nicht gegeneinander spielt. Und es gibt aber, glaube ich, auch. Nein, ich erkläre es jetzt nicht, weil ich kenne es nicht. Sonst verzeihe ich sicher einen Scheiß.
Ich sehe es schon, ja.
Genau. Na, Barbara hat nicht die Spielbeschreibungen geliefert, sie hat die Idee geliefert. Sie hat eigentlich gemeint, das Spiel, wobei da ist mir dann nichts Gescheites eingefallen, ob was ein Kinderspiel ist, ein Videospiel oder ob es frei erfunden ist.
Ja.
Dass man so drei Antwortmöglichkeiten hat, aber. Da bin ich dann noch zu keinen guten Beschreibungen gekommen. Aber so wie es ausschaut, waren die auch nicht so gut. Wenn es 4-1 steht. Gratuliere, Michael.
Dankeschön.
In unserer Jubiläumsfolge hast du 4 richtige das Spiel gewonnen.
Ich suche seit Jahren ein paar Leute, mit denen ich mein Munchkin spielen konnte. Aber
das habe ich daheim.
Ja, ich auch.
Mit einer Erweiterung.
Ich habe
lange nicht mehr gespielt. Es ist ein Spiel, das muss man fast jedes Mal wieder lernen.
Ja, es ist ziemlich.
Aber es ist sehr
lustig. Sehr witzig. Wenn du da auf den Boss triffst, auf die laufende Nase, ne? Und solche Sachen.
Naja, okay.
Danke für die Herausforderung.
Der erste Backel ist sich gut als Nips haben.
Hast du mir das vorher gesagt, dann hätte ich nicht Civilization geschrieben, dann hätte ich gesagt. Mau, mau.
Ah ja.
Gut. Das heißt, wir können unter unser Spiel ein Häkchen machen.
Check, check. Und
kommen zum Wichtigsten, zum Bildungsauftrag, indem wir zu unserer Expertise schreiten, würde ich jetzt vorschlagen. Mhm.
In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden mit der notwendigen Expertise.
Die Expertise ist ähnlich, nicht aus unserer Idee entstanden, diesmal.
Ja. Sondern die kommt von Nautilus Spitzelus. aber wir müssen zuerst wieder auflösen, die Expertise von der letzten Folge. Also, das Einzige, was man, es ist nämlich wirklich sehr spannend, also man findet halt im Internet, dass der Erfinder von dem Ganzen ein Fleischhauer aus Deutschland ist, der Johann Georg Lahner. Mhm. Und der ist praktisch Nein, also der hat in Frankfurt seine Ausbildung gemacht. Und der hat er ist zwar in Deutschland geboren, hat aber dann in Wien gelebt. Und weil er praktisch in Wien gelebt ist und die da gemacht hat, hat er sozusagen die Frankfurter als Tribute an sein Heimatland Frankfurter genannt in Wien. Und umgekehrt, weil er halt in Wien gelebt hat. Und ja, aber Deutscher war, haben sie dann gleich schon gesagt, Wiener Würstchen. Weil es von dort kommt. Das ist sozusagen die Auflösung von der Expertise vom letzten Mal. Eben mal was Lustiger so oft, aber ja, wenn es irgendwie mit Deutsche zum Tun ist, dann wird es einfach Nusstrocker.
Ich glaube, das ist ein Humor. Ich glaube, dass unsere Beschreibung auch die realistische war. Die hat sich einfach nicht in die Geschichtsbücher geschafft.
Absolut, ja. Aber heute machen wir Expertise vorgeschlagen von der Nati. Und zwar soll ich mal erklären, welche Funktion der sogenannte Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher hat.
Ja, ich habe das ein bisschen auch so verstanden, nicht nur die Funktion, sondern vielleicht auch, was uns darum einfällt, zum Beispiel wo es herkommt, wer es erfunden hat, wo die Geschichte ist.
Bitte, Dominik, dann würde ich dir mal das Wort erzählen. Natürlich.
Ich habe für die erste Theorie, was ich dazu gefunden habe, für die erste Expertise, habe ich die Geschichtsbücher eine kleine Geschichte darüber gefunden.
Okay.
Und zwar, es geht um einen altdeutschen Erfinder aus der Kaiserzeit, der den Namen hat Aegidus Eierbrech.
So der wichtig, aber der kommt hier, weil er ist der, weil er war der nicht in Hogwarts.
Ich weiß. Das konnte der R. Nein. Genau, es war ein alter Erfinder aus der Kaiserzeit. Und der war es irgendwann einmal leid, dass er seine Frühstücks-Eier mit den gängigen Methoden aufmacht. Gängige Methoden waren damals mit dem Messer aufschlagen, mit einem Löffel aufklopfen und dann die Eierschalen oben zuzeln. Oder einfach mit die Zähne einbeißen, was natürlich für die Zähne recht ungut ist.
Ja.
Er war ja in dem Sinn als Erfinder natürlich auch ein bisschen ein Perfektionist und hat halt den Anspruch gehabt, wenn er schon ein Frühstücksei am Morgen isst, dann sollte die Öffnung immer gleich sein. Weil ist ja komisch, speziell als Deutscher, dass da irgendwie Ungleichheit, Unregelmäßigkeit drinnen steckt. Jetzt hat er sich da ein bisschen hingesetzt und hat überlegt, was kann er da machen. Er hat ein bisschen getüftelt, der ist nicht gleich zum Ergebnis gekommen. Er hat ein paar Versionen von dem Teil gemacht. Die erste Version war, weil er es halt von der Kriegszeit kennt, er probiert es mit einem Katapult, dass er quasi das Ei immer gleich weit wirft und das dann perfekt auf dem Teller landet und dann quasi immer gleich mit der gleichen Kraft aufbricht.
Wird sicher seine Frau ein wenig ein Problem damit gehabt haben, oder?
Hat nicht ganz funktioniert, nachdem man dann draufgekommen ist, dass nicht jedes Ei gleich groß ist und gleich schwer ist. Das heißt, diverse Eier sind einfach aus dem Fenster rausgefallen und im Garten auf dem Schädel. Hat nicht ganz gepasst. Und er hat gesagt, nein, er braucht einen anderen Ansatz. Er hat an den Löffel gedacht, wie er aufs Ei draufhaut. Er macht einfach so ein Gerät, wo oben so ein kleiner Schlägel oder ein Hammer oben ist und der mit einer Feder immer mit der gleichen Kraft haut oben drauf. Dass das Ei oben zerbricht. Er hat sich ein bisschen verschätzt mit der Feder und der Hammer ist halt durchs Ei durchgefetzt und hat einen Bäcker in den Tisch reingehauen. War dann auch nicht so überzeugt von der Methode.
Mhm.
Dann ist ihm irgendwann einmal eingefallen, dass sie einen anderen Erfinder gegeben hat, der die Schwerkraft erfunden hat, ob er sich nicht das irgendwie zunutze machen kann.
Mhm.
Und das war halt die dritte und letzte Version von dem Gerät, oben mit so einer kleinen Metallkappe, wo man das Ei entspannt und indem man es auf einer immer gleichen Höhe einfach runterfallen lässt, bricht das Ei perfekt rund auf, man kann die Koppen übernehmen und kann dann super das Ei auslöffeln und hat immer jeden Tag ein perfekt aufgebrochenes Ei. Und nachdem das Ding einen Namen braucht, das relativ fetzig ist und knackig ist und als Deutscher hat man sich gedacht, das der Name muss so sein, dass man gleich weiß, um was das geht. Hat er natürlich gesagt, das Ding heißt Eierschalen-Sollbruchverursacher.
Sollbruchstellenverursacher. Das Sollbruchstellenverursacher. Hat er dann auf einem A4-Zettel ausgedruckt und laminiert.
Ja. Und den Zettel kriegst du eben mit, weil das Teil eigentlich nicht so groß ist, dass man das nicht jetzt mal aufschreiben kann.
Ja. Weißt, was sie ist. Du musst einmal dazulegen im Lauf. Aber das klingt weniger nach einem Perfektionisten, sondern mehr nach einem Autisten.
Ja, ich glaube, das ist nicht so weit weg.
Ja, wahrscheinlich eher.
Das ist eine gewisse Inselbegabung.
Warst doch halt der Insel Guster. Das perfekt, ey. Ja, weißt du, du bist beim Werkzeug, aber ich bin im Bereich der gehobenen Gastronomie. Mhm. Und man weiß ja in der sehr, sehr gehobenen Gastronomie, also in der 2-3-Sterne-Küche, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass die einzelnen Zutaten immer in einem gleichbleibenden und perfekten Zustand oder Level sich befinden. Das kennt man ja, ne? Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass manche Spitzenköche ganz, ganz gerne auf die Eier des südisländischen Schneekiebitz zugreifen. Und die Eier des südisländischen Schneekiebitz, die zeichnen sich durch ein ganz leicht nussiges Aroma aus und zusätzlich verfärbt sie der Tottersock, wenn eine stumpfe Einwirkung von außen an der richtigen Stelle erfährt, in ein pistazienfärbiges Grün. Und das ist natürlich, was der, wenn du sagst, diese Kunstwerke von den Köchen, der optische Reiz von so einem 3-Sterne-Mal wird dann noch zusätzlich aufgewertet.
Also das ist wie wenn du so einen Kugelfisch machst mit der perfekten Technik, wie er ja genießbar, ansonsten kannst du ihn da nicht haben.
Ja, genau, nur da hat es halt eigentlich nur einen optischen Ausflug. Genau, ja. Jetzt ist so, dass der französische Spitzenkoch Henri de Bourneau hat gesagt, der Gast erlebt das Gericht proaktiv, indem er dieses Kiebitz erst selbst am Teller öffnet. Und jetzt möchte man vermeiden, dass der ungeübte Gast das Ei falsch anschlägt und dann der Tottersack im üblichen gelb-orange am Teller landet, weil der das einfach nicht weiß. Und aus dem Grund gibt es in der Gastronomie, so wie es im Patisserie-Chef gibt es den Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher in der Küche und der tut nichts anderes, als dass er diese kostbaren Kiebitz-Eier an der perfekten Stelle voranschlägt, dass sie der Dotter drinnen schon verfärbt und dass, wenn es der Gast dann, egal wie, wirklich öffnet, das richtige Ergebnis rauskommt. Und es ist so arg, musst du dir vorstellen, dieser Beruf des Eierschalen-Sollbruchstellenverursachers, der hat einen so einen hohen Druck an die Personen und so eine hohe Angst an Fehlern und hat den im Jahr 2022 an den Platz 1 der Berufe mit der höchsten Burnout-Quote katapultiert und deswegen steht dieser Beruf auch seit damals auf der Liste der internationalen Mangelberufe. Sehr zur Freude des südisländischen Schneekiebitz.
Schlecht. Aber die Gäste von diesen Lokalitäten, wissen die dann auch, dass dieser Dotter nicht immer grün ist? Wenn sie es schon perfekt geliefert kriegen?
Ich vermute einmal schon, ja.
Da gibt es dann vorher so eine Schauaufführung, wo das einfach irgendwie aufmacht, dann ist es halt nicht.
Ja, also da gibt es verschiedenste Zugänge. Also manchmal wird den Gästen ein zusätzliches, nicht vom Eiersollbruchstellenschalenverursacher unbehandeltes Ei dazugelegt, wo man sagt, wissen Sie was, probieren Sie es einfach selber aus, vielleicht können Sie es ja genauso gut, ne? Also eine Form des indirekten Castings, weil es ja ein Mangelberuf ist. Mhm. Aber
ist es dann so, was, wenn Sie es selber schaffen, müssen Sie nichts zahlen für das Essen?
Das war interessant, ja. Weiß ich nicht, ob es das auch mittlerweile gibt, ob das so schwer ist. Das ist
eine Food Challenge.
Ja, genau.
Spannend, habe ich auch nicht gewusst, aber vielleicht sollte ich das mal machen, wenn ich in Island bin.
Ja, mal ein bisschen Kiebitz erbrocken.
wird der nochmal kassen, der Fender?
Der Chefkoch Henri de Bourneau.
De Bourneau, okay.
Was ein sehr berühmter Haubenkoch. Mhm.
Ja, ich habe noch was Zweites gefunden. Diesmal gehen wir mal den Weg vor der Kulinarik, sondern man hat ja früher, in dem Fall war das glaube ich in der Ritterzeit, haben ja immer mehr angefangen, dass sie sich mit medizinisch fortbilden. Viele Leute haben das dann auch ein wenig beim Foltern gemacht, weil man halt nicht genau gewusst hat, wie schaut der menschliche Körper von innen aus, wie funktionieren diese Dinge. Und die Kirche war ja auch strikt dagegen. Und jetzt hat es natürlich auch so Leute gegeben, die, sage ich mal, sehr umtriebig waren und nicht unbedingt dann wollten, sage ich mal, dass sie sich fortpflanzen, das Nachfahren krank. Und da hat es natürlich auch einen findigen Arzt gegeben, in Herrn Dr. Knack.
Der hat neben dem auch die Kelly Snips mit Essiggurken geschmackt.
Der hat natürlich ein bisschen experimentiert, wie man das verhindern kann, dass der dass sie Männer vermehren können. War natürlich nicht ganz uneigennützig und hat viele Fehlversuche gehabt, weil das halt nicht so leicht war, diese Eingriff, diese Operation, dass man den richtig durchführt, gerade mit diesen Geräten, was man damals gehabt hat. Und da hat er dann einfach mal dumm geschaut, wie kann man das mit einer fast 100%igen Erfolgsquote machen, und ist dann durch Zufall mehr oder weniger hat er ein Gerät entwickelt, das er halt dann einfach Eierschalen Sollbruchursacher getauft hat. Und das das Gerät schlagt halt in der richtigen Kraft auf die richtigen Stelle genau drauf, ohne für den Patienten jetzt außer kurzem einen Schmerz haben, dass er große Komplikationen hat. Und ja, mit dem ist eigentlich der Herr Dr. Knack dann berühmt worden. Mit dem Eierschalen soll dieses Wort. Natti.
Ja.
Ja. Das war die zweite Geschichte, wie das Ding entstanden ist. Es kann ja sein, dass das einfach eine Wiederentdeckung war.
Du hast beim Vorfeld geschrieben, wir haben hundertprozentig dasselbe.
Und? Ist da ein Dr. Knack?
Ja, ich hab nicht Dr. Knack, aber ich habe festgestellt, und wahrscheinlich sind wir gleich, dass es war im frühen 14. Jahrhundert, habe ich gelesen, sind sie draufgekommen, dass es vermutlich Männer gibt, die, wie du schon gesagt hast, viel zu viel Kinder haben oder keine Kinder mehr haben sollten. Und sie wollten ein bisschen eine Gegenalternative zum bisher üblichen Eunuchentum. Ne?
Mhm.
Und so wie es du ja gesagt hast, habe ich ja festgestellt, dass die operative Vasektomie zu dem Zeit noch nicht da war. Also haben sie die findigen Köpfe, offensichtlich der Herr Dr. Knack, mit den damaligen Mitteln eine Lösung überlegt. Und wie du sagst, es war der Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Aber es ist keine Person und auch kein Werkzeug. Da liegst du falsch. Und zwar ist der Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher ein Schurch. Und zwar ein Schurch aus ganz Schwarmleder. Und vorne an der Spitze mit einem großen Metalldorn. Die Ärzte von der damaligen Zeit, also unter anderem der Dr. Knack, waren sich nämlich sicher, dass wenn man die Schale der Eier knackt, diese auch nicht mehr zur Zeugung von Nachkommen fähig sind. Und der Eingriff selber war in der Folge mäßig spektakulär, also der Patient hat man halt genäht, freiwillig oder nicht, das spielt im 14. Jahrhundert überhaupt keine Rolle. Der ist mit gespreizten Beinen festgehalten oder festgebunden worden. Und dann ist der Arzt gekommen, hat sich diesen Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher angezogen. Er musste laut Anleitung des Buch für Medici 5 Schritte zurückgehen, einen Schritt nach rechts machen und dann mit schnellen Schritten anlaufen und einfach durchziehen. Also das waren Kicks Die würden heute noch die Kicker von American Football Teams vor Neid ablassen lassen. Und durchgesetzt hat sie aber die Form der Therapie aus zwei Gründen, nicht, wobei man nicht genau sicher ist, was der Grund ist. Das eine ist, man ist sich nicht sicher, ob die doch eher starken Schmerzen direkt nach der Maßnahme die Ursache waren. Oder weil es trotzdem im Nachhinein nur Schwangerschaften gegeben hat, die behandelten Personen und die Behandlungsmodelle deswegen als unsicher eingestuft wurde.
Also ich sehe schon, dass du ein bisschen die Detailbeschreibung gefunden, wie das Ding dann war. Das war bei mir ein bisschen zu vage beschrieben. Also gut, dass das, dass man sich das gut ergänzen.
Dass wir spezifiziert haben, ja.
Ja.
Kennst du so die richtig alten schweren Wanderstiefel, so richtig schwere lederne,
ja,
die ein gescheites Gewicht da haben?
Ja.
Jetzt stößt du den vor mit vorne so einem Metallkapperl und so einem 1,5 cm spitzen Dorn. Und dann siehst du in Mitch, wie er da steht und sagt zu dir, die weiß ich, mache ich da im Fusch.
Zack.
Ja, aber weißt du, was der Scheiß ist? Es ist ja ein Dorn, das heißt, der muss zweimal anrennen.
Ja, das stimmt.
Aber was ist, wenn er nicht genau zieht?
Da muss er dreimal oder viermal. Oh je.
Nein, wir wollen es gar nicht vorstellen. Ah. Einfach Schmerz über Schmerz, oder?
Ja. Na, ich will nicht mehr da denken.
Ich glaube, wir können das einfach mal so stehen lassen. Ja. Und ihr daheim dürft bitte wieder uns unterstützen über unsere Patreon-Seite auf www.patreon, also patreon.com/expertise-mangelware. Könnt ihr uns ab 1,50 Euro im Monat unterstützen, und die weitere Möglichkeit ist, dann habt ihr, dass ihr es so macht, wie unsere Patreons, die uns schon unterstützt haben, uns Vorschläge gibt für Expertisen, die wir dann hier im Podcast für euch zerpflücken und behandeln dürfen. Ja, Dominik, 10 Folgen noch, dann haben wir die 50. Folge. Da müssen wir sich was richtig Cooles überlegen, ha?
Ja, wir haben nur 10 Folgen Zeit.
Ja, aber das vergeht schnell.
Ja. Ich weiß ja nicht, wie oft, dass man noch kommt.
Du hast wieder einen Schmankerl, oder was? Wappler, oder bist du woanders jetzt schon ausgewichen?
Nein, ich forst gerade im Wappler, ob mir was reinspringt. Aber es ist nicht so leicht.
Da bereiten wir eh schon ein Spiel vor und eine Expertise, und dann würde der Trottel am Hand erinnern, ja, was aus dem Wappler haben. Dem Hand kannst du es einfach nicht recht machen.
Ja. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas.
Bitte.
Eine Kraxen.
Jawohl, Kraxen ist ein schönes Wort.
Automobil, in der Regel unterhalb der Luxusklasse. Aufgehobene Modelle nur anzuwenden, wenn sie den Dienst verweigern. Prinzipiell eine Kraxen.
Steh. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Da braucht man nicht weiter überlegen, oder?
Ja.
Was steht bei dir heute noch an?
Wahrscheinlich, wenn ich zu dem einen oder anderen gegangen ist, könnte ins Bett legen.
Brav. Ich bin jetzt brav, ich werd die Folge jetzt nur produzieren.
Mhm.
Werde sie dann hochladen.
Oh ja.
Und dann können unsere Listener morgen die neue Folge genießen.
Perfekt für den Arbeitsweg.
Ja, genau, für den Arbeitsweg oder wo auch immer. Und vielleicht schaffen wir es ja das nächste Mal, dass wir wieder in 2 Wochen uns treffen. Dass man, dass keiner krank wird. Dominik, danke für die Zeit.
Michael, danke dir.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und make the podcast great again.
Dankeschön. Ciao.